Auch ich will euch noch einmal begrüßen mit diesem herrlichen Gruß, aber nur auf Deutsch, eine andere Sprache kann ich nicht. Das war nur der Bass, nichts anderes. Der Herr ist auferstanden. Wenn wir das sagen, ihr Lieben, stimmt es wirklich? Ich würde uns wirklich heute einmal herausfordern mit dieser Frage, ist Jesus wirklich von den Toten auferstanden? Wenn du dir mal die Mühe machen würdest und so in die ganzen Lektüren der Hauptreligion gehen würdest, würdest du Dinge finden, Behauptungen finden, die irgendwie ähnlich sind, aber die genauso schräg klingen wie diese Aussage, wenn wir uns heute Morgen begrüßen mit der Herr ist auferstanden, wahrhaftig auferstanden. Wir würden im Hinduismus finden, dass die Erde gegründet ist auf dem Rücken von Elefanten. Wir würden im Islam finden, dass Mohammed auf einem geflügelten Pferd in den Himmel aufgefahren wäre. Und wenn wir das hören, dann sagen wir doch Unsinn. Das stimmt überhaupt nicht. Wieso also kann nicht ein Atheist oder ein Moslem oder ein Hindu oder wie sie alle heißen, nicht zu uns heute Morgen sagen, so ein Schwachsinn, das stimmt doch überhaupt nicht. Die wenigsten wären so respektlos und normalerweise wertschätzt man ja den anderen Glauben und es ist auch gut so. Man sollte nie über überhaupt keine Überzeugungen von Menschen irgendwie verächtlich reden, das gehört nicht, es gehört ein gewisser Respekt dazu. Aber der Hauptpunkt ja, wenn wir heute in unseren Schulen, Unis, Arbeitskollegen, Nachbarschaft über Glaube reden, dann wirst du mit Sicherheit schon mal eine Art von Diskussion gehört haben, die ungefähr so ging. Dann erklärst du ja, für mich ist Jesus von den Toten auferstanden. Ich glaube, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und dann sagt man, oh, das ist interessant oder nett. Wir wissen ja, dass nett die kleine Schwester von anderen ist. Also das ist einfach, ist halt nett, dass du das glaubst. Ich glaube es nicht. Ich finde, das ist Unsinn. Völliger Quatsch. Du kannst es gerne glauben, du kannst es hoffen. Und wenn es dir was gibt, dann mach das auch. Mir gibt eher Yoga was oder mein Gym oder was auch immer. Aber wenn es für dich in Ordnung ist, dann glaub es. So kann man halt damit umgehen, solange es einem gut geht. Ich las mit großem Interesse ein Interview vor 2 Tagen von meinem ehemaligen Philosophieprofessor. Also ich habe keine Philosophie studiert, aber man musste zwangshaft an der PH auch mal zu Professor Wetz. Und Professor Wetz gab in Idea ein Interview, war sehr interessant. Er ist vermutlich Agnostiker, Atheist, sowas in dieser Art. Und er sprach sehr, sehr verächtlich über den Auferstehungsglauben. Und das kann man tun, wenn man sich bei bester Gesundheit fühlt. Ich glaube, in den Seniorenheimen, im Ostalbklinikum, da wird niemand verächtlich darüber reden. Weil wenn man auf dem Sterbebett liegt, dann ist das ja die Frage. Ist er wirklich von den Toten auferstanden oder nicht? Und ich weiß nicht, wie du diese Frage beantworten würdest. Vielleicht sitzen einige zu Hause auch gerade im Livestream und würden sagen, ich habe überhaupt keine Antwort darauf. Ich hoffe, ich glaube, da merken wir es ja schon, es ist ja meistens die Auffassung von Glaube, ein vages Hoffen, ein Vermuten, ein sich wünschen. Aber wie viele Dinge haben wir uns schon gewünscht und vermutet und gehofft und sie sind nicht eingetreten. Und ich würde euch herausfordern und einladen, heute diese 2 Optionen, es gibt nur 2 Optionen, wenn wir einfach logisch daran gehen, an diese Frage einmal hinterher zu gehen. Option 1 ist, Jesus ist nicht von den Toten auferstanden, in Raum und Zeit. Und wenn diese Option stimmt, dann sollten wir jetzt lieber Schluss machen hier, nach Hause gehen, den Grill anschmeißen oder unseren Osterspaziergang machen, uns des Frühlings erfreuen und das Leben genießen, solange wir es noch haben. Oder aber Option 2, Jesus ist wahrhaftig von den Toten auferstanden. Und dann wird es aber für jeden hier bedeuten, dass es dramatische Konsequenzen hat. Nur ein Narr würde sagen, es ist wahr, es ist jemand von den Toten auferstanden, aber es ist mir egal. Das wäre ein Narr, das wäre jemand, der sagt, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Es ändert alles. Sam Harris, ein weltbekannter Autor, ein Atheist, also das Dreamteam des Atheismus zu Beginn der 2000er, 2010er Jahre. Und Sam Harris gehörte dazu und er schreibt in seinem Buch Letter to a Christian Nation, ein Brief an eine christliche Nation, wir haben nicht mehr Grund, an die buchstäbliche Auferstehung Jesu zu glauben, als wir an die leibliche Himmelfahrt Mohammeds auf einem geflügelten Pferd glauben. Das ist Harris' Auffassung. Er sagt, ist doch alles das Gleiche mit euch Religion. Geflügelte Pferde, Burak, der da den Himmel aufflattert, Jesus, der da von den Toten aufersteht, ist doch Humbug. Lasst den Quatsch, genießt euer Leben, geht rational an die Sache ran. Diese Behauptung, und das ist wirklich interessant, stehen sehr, sehr viele Historiker, Theologen, Philosophen gegenüber, die die Auferstehung nicht nur für glaubwürdig halten, sondern die als Skeptiker, als Zweifler an diese Frage rangegangen sind und sich durch das Erforschen, das historische Erforschen mit dieser Frage, die wir uns heute stellen, die sich auf diese Spurensuche begeben haben und anschließend mit fester Gewissheit sagen, ich war ein Zweifler oder ich war ein Atheist oder ich war ein Ungläubiger und ich habe es untersucht und ich bin von zutiefsten Überzeugung gekommen, Jesus ist wirklich von den Toten auferstanden. Nur zwei Beispiele. Sir Lionel Lacou, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aus Guyana, ein kleiner südamerikanischer Staat. Er ist im Guinness Buch der Rekorde bis heute, weil er 245 aufeinanderfolgende Freisprüche in Mordprozessen erwirkt hat. Er ist Strafverteidiger, Staranwalt und er hat 245 Fälle in Folge es geschafft, seine Klienten da irgendwie wieder rauszuholen. Und er hat sich im Alter von 64, wahrscheinlich wird man mit dem Alter doch etwas neugieriger, was da so nach dem Tod kommt und die Last dieser Frage drückt dann doch gewaltig, mit der Auferstehung Jesu beschäftigt. Und er schrieb dann, als er sich damit beschäftigte, und er ging als Atheist an diese Frage heran, ich sage unumwunden, dass die Beweise für die Auferstehung Jesu Christi so überwältigend sind, dass sie die Annahme erzwingen durch einen Beweis, der keinen Raum für Zweifel lässt. Er bekehrte sich zum christlichen Glauben und er wirkte, ich glaube erst Anfang der 2000er oder 90er gestorben, er wirkte voll mit seinem ganzen Leben für Jesus, in seiner Rente, wenn man so will. Das ist Frank Morrison, noch interessanter. Er schrieb das Buch Who Moved the Stone. Sehr, sehr empfehlenswert. Wer bewegte den Stein? Und Morrison, er war ein englischer Journalist und er ging als Zweifler in den 1930er Jahren diese Frage heran und er wollte ein Buch schreiben, um die Auferstehung zu widerlegen. Und er beginnt dieses Buch mit dem Kapitel, das heißt, das Buch, das nie geschrieben wurde. Er sagt, ich wollte eigentlich ein anderes Buch schreiben und jetzt stehe ich hier und ich muss ein anderes Buch schreiben. Ich wollte die Auferstehung widerlegen und jetzt stehe ich hier und er schreibt, ich war in einer rationalistischen, also einer rein auf den Verstand bezogenen Umgebung aufgewachsen und je mehr ich versuchte, die Geschichte der Auferstehung zu widerlegen, desto mehr Beweise fand ich für ihre Wahrheit. Was waren es für Indizien? Was bewegte Menschen, die nicht auf den Kopf gefallen waren, die nicht ihren Verstand an der Kirchengarderobe draußen gelassen haben und dann heilige Lieder sangen und dann wieder in ihre Welt in Raum und Zeit zurückkehrten, sondern denkende Menschen, was brachte sie dazu zu sagen, ich habe diese Evangelien gelesen, ich habe die Quellen studiert und ich bin zu Überzeugung gekommen, es ist wirklich ein Mann namens Jesus von Nazareth von den Toten auferstanden. Ich lade dich ein, in diese Spurensuche mitzugehen. Wir werden quer durch die Evangelien und die Apostelgeschichte gehen und versuchen, diese Indizien aufzudecken. Dieses Thema ist riesig. Da wurden wirklich halbe Bibliotheken drüber geschrieben. Ich habe es versucht, auf 6 Punkte herunterzubrechen. Die sind nicht abgeschlossen. Da könnte man wahrscheinlich 10 weitere locker hinzufügen. Aber 6 Punkte. Und ich lade euch ein, bleibt dabei. Das ist eine Denksache. Schritt für Schritt diese Indizien, diesen Spuren einmal zu folgen. Ist Jesus wirklich von den Toten auferstanden? Das erste Indiz, Jesus von Nazareth starb an einem Kreuz. Vielleicht wirst du jetzt sagen, das ist ein komisches Indiz für eine Auferstehung, dass jemand starb, aber der Punkt ist wichtig. Weil nur ein Toter kann von den Toten auferstehen, wenn er nicht tot wäre, wäre es keine Auferstehung. Aber ich glaube felsenfest, Jesus Christus starb vor ziemlich genau 1995 Jahren auf einer kleinen Anhöhe, auf einem Hügel vor Jerusalem. Alle 4 Evangelisten bezeugen es, Lukas 23, 33. Und als sie an die Stätte, Golgatha kam, die Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie ihn dort. Schmerz, verzerrtes Stöhnen, verzweifelte Schreie der Gemarterten, es waren 3 insgesamt, blutüberströmte, entstellte Körper, es muss für die Angehörigen, aber ich denke auch für die Schaulustigen, durch Mark und Bein gegangen sein. was an diesem Freitagmorgen um ziemlich genau 9 Uhr vor den Toren des antiken Jerusalems, was sie sehen und hören mussten. 3 Kreuze werden auf einer kleinen Anhöhe errichtet. 3 Männern, die eben noch ihre Querbalken aus der Stadt getragen haben, einer von ihnen brach mitten auf diesem Weg zusammen vor der Last, vor dem ganzen Geschundensein. Und dann werden lange Nägel genommen und ihre Füße und ihre Hände werden durchbohrt. Und jetzt hängen sie dort, das könnte ziemlich genau die Höhe gewesen sein, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen höher, 2 bis 3 Meter über der Erde. Und mit jedem Atemzug dem sicheren und wahrscheinlich auch erlösenden Tod ein Hauch näher zu kommen. Bei wahrscheinlich keiner Foltermethode wünscht man sich den Tod mehr herbei wie am Kreuz. 3 Kreuze sind dort und wenden wir den Blick auf den Mann in der Mitte. Ein Flagrum, das ist eine römische Peitsche, hatte kurz zuvor seinen ganzen Rücken zerfetzt. Er trägt eine eingedrückte Dornkrone, das Blut muss ihm über das Gesicht gelaufen sein. Und unter größter Kraftanstrengung stützt sich dieser Gelünchte auf seine Füße, nimmt immer wieder kurze Atemzüge und sinkt dann wieder kraftlos in diese Nägel zurück. Ich denke, selbst seine engsten Freunde, wahrscheinlich nicht mal seine Mutter, die vor ihm stand, hätte ihn in diesem zugerichteten Zustand überhaupt wiedererkannt, wenn sie nicht wüssten, dass es wirklich Jesus ist. Vor ihm am Boden verzweifelte Angehörige, ich denke, kurz vor der eigenen Ohnmacht aufschreiend, fassungslos dieses ganze grausame Treiben der römischen Legionäre beobachtend. Die würfeln unten noch um seine Kleider, wer das gute Stück bekommt. Und selbst seine engsten Freunde, sie können nicht mehr, aber sie müssen dem Ganzen zuschauen. Sie hatten ihren ganzen Lebenssinn, und das müssen wir hier begreifen, ihren ganzen Lebenssinn, ihre ganze Hoffnung auf diesen Mann gesetzt, den sie blutüberströmt nicht einmal wiedererkannt haben, wahrscheinlich in diesem Moment. Sie haben ihre Familien verlassen. Sie haben ihre Berufe aufgegeben. Sie haben 3 Jahre als Wandergesellen mit ihm verbracht. Manche von ihnen werden Frau und Kind für diese Zeit, für viele Wochen und Monate alleine gelassen haben. Sie hatten diesem Mann vertraut. Dem Mann, der ihnen gesagt hat, ich bin, und sich damit auf Gott gleich machte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wo ist das Leben? Blut überströmt am Kreuz. Sie haben dem Mann vertraut, der sagt, siehe, das Reich Gottes kommt und ist nun hier mit meiner Person. Und jetzt stirbt er. Und es muss ihnen wie mit einem Messer ins Herz gegangen sein, weil er unter dem Spott seiner Feinde, die ihn verhöhnen, dort hängt. Und ich weiß es nicht, hofften sie auf ein Wunder? Ich weiß nicht, ob sie in diesem Moment beteten, Gott, greif doch ein. Wir wissen es nicht, aber was wir wissen ist, dass um etwa 12 Uhr mittags der Himmel über diesem Gemarterten dunkel wird und dann einige Stunden später, 15 Uhr, durchbricht ein letzter Schrei dieses Mannes, der in der Mitte diese unheimliche Dunkelheit am Nachmittag. Markus, der höchstwahrscheinlich das Evangelium nach dem Augenzeugenbericht von Petrus schrieb, so überliefert es uns die früheste Kirchengeschichte, hat sein Evangelium nur 20 Jahre, selbst sehr, sehr kritische Theologen und Historiker sagen 30 Jahre, die allerkritischsten sagen 40 Jahre, aber alle sind überzeugt, spätestens im Jahr 70 nach Christus, spätestens 40 Jahre nach diesem Vorfall, schrieb Markus sein Evangelium auf. Da lebten viele der Apostel noch, da lebten viele der Juden noch, da lebten viele der Römer noch zu dieser Zeit. Und Markus, er hat uns diesen Schrei überliefert, wie es dort hinkt und auf Aramäisch ruft, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Kurz später, Markus 15, 37, Jesus stieß einen lauten Schrei aus und starb. Die Geschichtsschreiber der Antike, sie bestätigen uns genau das. Dieselben Männer, von denen wir wissen, wer Cäsar war und Augustus und wie es in Rom ablief, aus ihren Überlieferungen, zum Beispiel Tacitus, er schrieb etwa 116 nach Christus, für eine antike Quelle enorm nah dran. Christus, von dem der Name stammt, wurde unter der Regierung des Tiberius durch den Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet. Und ein Jude, das ist ja hochinteressant, ein Jude, auch ein Geschichtsschreiber, Josephus Flavius, er schreibt, Pilatus verurteilte ihn, also Jesus, zur Kreuzigung auf Betreibenden der führenden Männer bei uns. Er identifiziert sich mit den Juden. Es gibt sehr, sehr viele Theologen und Forscher, die zweifeln sehr viel von Jesus an. Einer davon ist John Donimick Crossan, ein britischer Theologe. Und er glaubt selbst nicht an die Auferstehung von Jesus. Das ist ein bisschen absurd, gell? Zu sagen, ich bin Theologe, aber ich glaube an keine Auferstehung. Was er dann glaubt, weiß ich auch nicht, müssen wir ihn fragen. Aber er schreibt in seinem Buch, in einer Biografie über Jesus, Jesus' Tod durch Kreuzigung unter Pontius Pilatus ist so sicher, wie irgendetwas Historisches je sein kann. Also die größten Skeptiker sagen, ungefähr im Jahr 30 starb ein Mann, der behauptete, Gott zu sein, der behauptete, das Reich Gottes aufzurichten, der behauptete, Wunder zu tun oder sie auch wirklich tat. Und er starb an einem Kreuz. An einem Freitagnachmittag gegen 15 Uhr. Ein römischer Legionär, der verwundert ist, dass er so schnell stirbt, in 6 Stunden nur, das war sehr schnell für eine Kreuzigung. Er kam zu diesem Gestorbenen, dem Mann in der Mitte, und er stieß ihm seine Haster, diese römische lange Lanze, fast 3 Meter lang in seine Seite, um wirklich völlig zweifelsfrei festzustellen, ist dieser Mann tot? Und er war tot. Gehen wir zum zweiten Indiz und folgen einmal dem Transport dieses Leichnams. Bei den Juden begann der Sabbat, also der Samstag, dieser heilige Ruhetag, bereits am Abend bei Sonnenuntergang. Vielleicht 19 Uhr, es war ja wahrscheinlich im März, als Jesus hier starb. Etwa 19 Uhr, vielleicht ein bisschen früher. Und so bleibt nicht viel Zeit zwischen 15 und 18 bis 20 Uhr, um vor dem Sabbat diese Leiche vor dem Fraß von Vögeln und wilden Tieren irgendwie zu retten. Das war normalerweise die Vorgehensweise. Man ließ diese Geschundenen am Kreuz hängen und aus Schande wurden sie regelrecht aufgefressen von wilden Tieren, bis sie irgendwann mal in irgendein Massengrab geworfen wurden. Und jetzt wird es interessant, weil Lukas 23 berichtet uns von einem Mann, der nicht den Sabbat abwarten will, sondern der diesen Toten, diesen sehr schnell Gestorbenen begraben möchte. Und wer dieser Mann war, ist enorm wichtig in dieser Geschichte. Es ist ein Jude. Es ist ein hochrangiger Jude, wir hätten heute gesagt Stadtrat, Abgeordneter. Lukas 23, Abvers 50. Nun gab es unter den Mitgliedern des Hohen Rates einen Mann von edler und gerechter Gesinnung. Er hieß Josef und stammte aus Arimathea, einer jüdischen Stadt. Jetzt ein wichtiges Detail, er wartete auf das Kommen des Reiches Gottes und hatte mit den Beschlüssen und dem Vorgehen der anderen Ratsmitglieder nicht zugestimmt. Dieser Josef ging zu Pilatus und bat um den Leichnam von Jesus. Dann nahm er den Toten vom Kreuz, wickelte ihn in ein Leintuch und legte ihn in eine Felsengruft, in der noch niemand bestattet worden war. Richten wir unseren Blick jetzt auf diese andere Person, diesen Josef, der vermutlich dieses ganze schaurige Kreuzigungsspektakel aus sicherer Fernung die ganze Zeit beobachtet hatte. Vielleicht ist er mitgelaufen auf dieser Via Dolorosa, dieser Straße in Jerusalem, wo Jesus das Kreuz trug. Vielleicht gesellte er sich noch zu seinen Pharisäerkollegen und den hochrangigen Juden unterm Kreuz. Wir wissen aus diesem Text, er hat sich schon bereits vorher im Stadtrat, in diesem Hohen Rat, gegen diese falschen Vorwürfe gegen Jesus ausgesprochen. Und jetzt kommt er, dieser bekannte geistliche Stadtrat, und seine Rolle ist in der Auferstehungsgeschichte enorm wichtig, um die Auferstehung Jesu zu verteidigen. Denn durch ihn wissen wir, Jesus wurde nicht in irgendein Massengrab geworfen. Niemals identifizierbar, wo jeder hätte sagen können, ja, der ist auferstanden zu den weiteren 50 Leichen, die da drin liegen, sondern er wurde in ein bekanntes Grab einer Person des öffentlichen Lebens gelegt. Für jeden einsichtbar, für jeden nachprüfbar. Er wurde an eine, mit Josef kommt eine Autoritätsperson mit ran, wo er sagen, dem vertraue ich, den haben wir gewählt, der ist hier im Sanhedrin, der ist im Stadtrat, dieser geistliche Rat. Und er sagt, ich habe ihn vom Kreuz genommen. Ich höchstpersönlich mit meinen Männern habe ihn in dieses Grab gelegt. Irgendwann bevor der Sabbat begann, schnell und hastig, konnte nicht mal eingesalbt werden. Es ging wirklich nur darum, schnell diese Leiche irgendwie fortzuschaffen, um sie vor weiterer Schändung zu bewahren. Und das Grab ist damit kein anonymer Ort mehr. Es konnte von jedem aufgesucht werden. Und ich finde diese Rolle dieses Politikers Josef von Arimathäa so interessant. Warum identifiziert sich ein bekannter Stadtrat mit dem von seinen Parteifreunden verurteilten Staatsfeind? Das war ja ihr Vorwurf, er lehnt sich gegen den Kaiser auf. Und da war man den Römern nicht gut Kirschen essen. Wenn es um Staatsfeinde ging, da wollte niemand mehr was damit zu tun haben, weil man wusste, die machen mich kalt. Da kennen die keinen Spaß. Warum lässt er sich so tief herab und nimmt als hochrangiger Jude eigenhändig den Leichnam des Hingerichteten vom Kreuz? Das ist politischer Selbstmord. Er macht sich eins mit dem Getöteten, mit dem Geschundenen. Ich glaube, unsere Antwort, sie steht hier im Text, Lukas 23, 51, er wartete auf das Kommen des Reiches Gottes. Wir finden in der ganzen Geschichte der Kreuzigung und Auferstehung in der frühen Geschichte nur zwei Personen, die wirklich glaubten. Und es waren nicht seine Jünger. Es war einmal der römische Hauptmann, ein Heide, mit dem ersten Glaubensbekenntnis als Christus nach der Kreuzigung, dem Sohne Gottes, und jetzt ein Jude. Und es muss Glaube gewesen sein, Glaube, dass die Worte, die Jesus gesprochen hatte, und er hat ja seinen Tod mehrfach angekündigt und seine Auferstehung, dass sie wahr sind. Warum würde er so etwas Absurdes tun? Außer er hatte wirklich die Hoffnung, Gott baut sein Reich und er hat einen Plan mit diesem gerade eben vor meinen Augen Getöteten. Er erwartete ein Eingreifen des Allmächtigen. Warum würde er sich sonst bloßstellen und all seinen Status aufgeben für einen Hingerichteten? Das wäre ein leichtes, ihr Lieben, gewesen für jeden Skeptiker zur damaligen Zeit, diese spätere Behauptung der Jünger, Jesus ist von den Toten auferstanden, zu widerlegen. Sie hätten diesen halluzinierenden Jüngern mit ihren Wunschvorstellungen einfach nur zu diesem Grab führen müssen. Sagen müssen, sollen wir den Stein aufmachen? Sollen wir ihn wegrollen? Willst du selber reingehen und reinriechen? Da liegt er. Hör doch auf mit eurem Unsinn vom umhergeisternden Auferstandenen. Es hätte ein jähes Ende gefunden, aber niemand hatte Interesse daran, die Jünger zu dem Grab ihres Rabbis zu führen. Warum? Unser drittes Indiz, es war tatsächlich leer. Es ist ein historischer Fakt, dass im Jahre 30 etwa nach Christus das Grab, in das Jesus von Nazareth gelegt wurde, leer war. Lukas 24, 1-3. Am ersten Tag der neuen Woche, ganz in der Frühe, nahmen die Frauen die wohlriechenden Öle, die sie zubereitet hatten, und gingen zur Felsengruft. Da sahen sie, dass der Stein, der den Eingang verschlossen hatte, weggewälzt war. So gingen sie in die Grabhöhle hinein, fanden den Leichnam von Jesus, ihrem Herrn, aber nicht. An einem Freitagnachmittag starb Jesus von Nazareth. An einem Sonntagmorgen, dem ersten Tag der jüdischen Woche, war sein Grab leer. Ein Theologe schreibt darüber, das leere Grab allein beweist die Auferstehung nicht. Aber ohne leeres Grab hätte die Auferstehung nie verkündet werden können. Und das Interessante, ihr Lieben, ist, die jüdischen Führer bestätigen, dass das Grab leer ist. Indem sie ja diesen Wachen sie bezahlen und sagen, dass sie behaupten soll, die Jünger hätten den Leichnam schlicht und einfach gestohlen. Nachzulesen in Matthäus 28. Das Grab war wirklich leer. Und diese Diebstahltheorie, die geistert seit einigen Jahrhunderten in den Gedanken von Gelehrten umher. Eine Zeit lang war das tatsächlich die vorherrschende Meinung im 18. Jahrhundert. Und man sagte, die Jünger haben einfach diesen Leichnam gestohlen. Und kürzlich kam ein Sketch eines amerikanischen Satirekanals, eines christlichen, die sich diese Situation, diesen Plan der Jünger etwa folgendermaßen vorstellen. Petrus, Jesus ist tot, aber ich habe einen ausgeklügelten Plan. Wir werden seinen Leichnam aus dem Grab stehlen und allen sagen, er sei von den Toten auferstanden. Jünger begeistert, das ist eine großartige Idee. Wir tun einfach so, als sei er von den Toten auferstanden. Und würde auch alle seine Nachfolger von den Toten auferwecken und ihnen ewiges Leben geben. Geniale Idee, Petrus. Johannes, Moment, ich verstehe nicht ganz. Was springt dabei für uns raus? Werden wir wenigstens reich und mächtig für diesen Streich? Petrus, nein, Wir werden für unseren erfundenen Glauben unser ganzes Leben lang verfolgt, gehasst, gefoltert und getötet werden. Die Jünger begeistert, du hast uns überzeugt, Petrus. Was für ein genialer Plan. Lasst uns losziehen und den Leichnam stehlen. Es ist so absurd. Warum sollten sie das tun? Warum sollten sie eine Lüge aufstellen, um nachher für diese Lüge in den sicheren Tod zu gehen? Das Grab war wirklich leer. Und viertens, das vielleicht wichtigste Indiz in dieser ganzen Geschichte, hunderte Augenzeugen berichten von Begegnungen mit dem Auferstandenen. Ich will nur einige nennen. Maria Magdalena, Johannes 20, 18, ich habe den Herrn gesehen. Wisst ihr, wer die zweite Gruppe ist, die ihn sehen? Die Mütter mehrerer Apostel. Markus 16, 1. Da ist Maria, die Mutter des Apostels Jakobus. Nicht des Bruders Jesu, sondern einer der zwölf. Da ist Salome, die Mutter von Johannes und Jakobus. Ihr Lieben, wisst ihr, wie noch nie in der Weltgeschichte eine Sekte erfunden wurde? Eine Sekte besteht aus Müttern und Söhnen. Das ist die absurdeste Konstellation, um eine gefährliche, riesige Sekte aufzurichten, die alle umbringen wollen. Ich glaube, es gibt niemanden mit einem so großen Instinkt für Gefahr wie Mütter. Es ist wirklich manchmal fast unbegreiflich, aber da ist ein tiefer innerer Instinkt des Schutzes. Die letzten Menschen, die in diesem Moment, wenn sie nicht einen auferstandenen Jesus gesehen hätten, Teil dieser Gruppe gewesen wären. Ich meine, ich habe eben von der Kreuzung berichtet. 3 Tage vorher sehen sie, wie Jesus stirbt. Und jede Mutter dieser Welt hätte ihren Sohn gepackt, mit allen ihren Kräften in irgendeinen Karren gezogen und von dem Ort weggefahren. Weg von der Gefahr. Aber ihr Sohn dürfte niemals sich auf den Marktplatz stellen und sagen, dieser Jesus, den ihr gemartert und hingerichtet habt, habe ich von den Toten auferstehen sehen. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Ihr könnt mich umbringen. Ihr könnt mich steinigen. Ich habe ihn gesehen. Wenn es nicht so wäre, keine Sekte dieser Welt ist jemals aus Söhnen und Müttern entstanden. Es ist unmöglich. Die Jünger, sie sehen Jesus, Johannes 20, wir haben den Herrn gesehen. Und dann ist da Thomas, der Zweifler. Und alle versammelten, nicht nur die 11 Jünger, Judas ist ja nicht mehr da, er hat bereits Selbstmords begangen, sondern auch die Frauen, wahrscheinlich Dutzende von Jüngern sagen, Thomas, du warst nicht da. Aber in diesem Raum, in dem wir jetzt sitzen, in diesem Obergemach, stand Jesus. Und wir haben unsere Finger in seine Wunden gelegt. Wir haben mit ihm gesprochen. Und Thomas, er zweifelt. Die eigenen Jünger glauben es nicht. Bis Jesus ihm erscheint und er bricht vor Jesus zusammen, Johannes 20, 28, und er ruft, mein Herr, Achtung, und mein Gott. Das erste Bekenntnis eines Menschen der Göttlichkeit Jesu. Im Angesicht des Auferstandenen, mein Herr und mein Gott. Das sind die Emmaus-Jünger, Lukas 24, da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Das sind die versammelten Jünger und Jesus sagt zu ihnen, seht meine Hände und meine Füße, ich bin es wirklich. Das sind einige Zeit später die Jünger am See Genezareth, Johannes 21, 7. Und irgendwann rufen sie aus, es ist der Herr. Und wisst ihr, was sie dann zusammen machen? Sie frühstücken Fisch, den Jesus ihnen gebraten hat. Sie sind am Fischen und sie kommen morgens und da brät ein Mann Fisch. Und sie erkennen ihn und sagen, es ist der Herr. Und sie essen gemeinsam. 1. Korinther 15, Vers 6 sagt uns, er zeigte sich mehr als 500 Gläubigen auf einmal. Da war eine Versammlung, die war mindestens doppelt so groß wie wir hier. Und diese 500 Menschen sahen diesen Toten auf einmal. Es ist völlig unmöglich, dass es eine Halluzination ist, dass es irgendeine Art eines Traumes, einer Vision, eines Hirngespinstes ist. Das kann einem Einzelnen passieren. Aber welche Vision erscheint 500 Menschen gleichzeitig? Sie haben ihn wirklich gesehen. Und Paulus fügt hier hinzu, das ist sehr interessant, er sagt, die Korinther glauben das nicht. Es sind Christen, die nicht an die Auferstehung glauben, wie auch immer das geht. Und er sagt ihnen, Die meisten dieser Menschen leben noch. Geht, wohin ihr wollt, rund um das Mittelmeer. Sie leben und fragt sie. Da ist ein Mann wie Jakobus, der Halbbruder Jesu. Und er glaubt ihm nicht, bis 1. Korinther 15, Vers 7, Jesus ihm erscheint. Und da ist Paulus. Zuletzt ist er auch von mir gesehen worden. Gerd Lüdemann, es ist ein Göttinger Theologe, ein Evangelischer, der nicht an Jesus als Gottes Sohn und an seine Auferstehung glaubt. Er ist einer der bekanntesten historisch-kritischen Theologen in Deutschland gewesen. Aber selbst er muss zugeben, dass die einzige mögliche Erklärung für diesen radikalen Auferstehungsglauben der Jünger darin lag, dass sie, und so sagt er es, einen vermeintlichen Auferstandenen sahen. Gerd Lüdemann schreibt, es ist historisch sicher, dass die Jünger Visionen des Auferstandenen sahen. Selbst Lüdemann, der nicht auf die Auferstehung glaubt, sagt, die einzige Erklärung für diese Entstehung des Christentums ist, die Leute haben irgendjemanden gesehen. Und er sagt, es waren Visionen, es waren irgendwelche Bilder. Es müssen schon überzeugende Hirngespinste gewesen sein, die hunderte Menschen von heute auf morgen zu anderen Menschen gemacht haben, zu Märtyrern gemacht haben. Nein, was wird Johannes, vielleicht schon zu diesem Zeitpunkt der letzte noch lebende Apostel, die meisten sind schon im Märtyrertod für diesen Glauben gestorben, er wird in 1. Johannes 1 folgendermaßen beginnen. Ihr Lieben, streicht euch das dick in euren Bibeln an. Wenn jemals Zweifel kommt, der Angriff kommt, geht in 1. Johannes 1. Hier schreibt er, es war von Anfang an da. Wir haben es gehört. Wir haben es mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt. Das Wort des Lebens. Ja, das Leben ist erschienen, das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und verkündigen es euch, das ewige Leben, das beim Vater war und bei uns sichtbar geworden ist. Ihr Lieben, das ist der Unterschied des christlichen Glaubens zu jeder anderen Religion. Es ist ein leichtes, es ist wirklich ein leichtes, mit irgendeinem Glaubenssammelsurium zu kommen, großartig rhetorisch zu reden, irgendeine packende Gemeinschaft aufzubauen und dann irgendwelche Menschen, wie häufig in Sekten passiert, in irgendwelche absurden Geschichten reinzuführen. Schaut euch Scientology an und all das, die machen das genial. Ausgeklügelte psychologische Wege, Gruppendynamiken, das funktioniert alles. Aber wo war jemand, der sagte nicht, ich habe etwas von Gott gehört, ich hatte eine Vision. Ich habe in diesem Wald wie Joseph Smith diese ganzen Eingebungen empfangen, sondern wo war jemand, der sagt, ich bin Gott und ich bin das Reich Gottes oder wie Johannes sagt, ich bin das Wort des Lebens und ich war tot und siehe, ich bin lebendig, nachprüfbar, anschaubar, anfassbar, hörbar. Sie sahen den Auferstandenen und deswegen braucht es uns auch nicht verwundern, dass diese Jünger rasant, radikal verändert wurden. Es war nicht irgendeine nette Lehre im Hörsaal der Universität, wo sie sagten, ja, das klingt interessant, das versuche ich mal umzusetzen. Sie sahen einen Toten, Toter ging es nicht, sie sahen einen Lebenden. Und deswegen haben sie geschlussfolgert und gesagt, nimm alles, nimm die Welt, aber gib mir Jesus, gib mir diesen Auferstandenen. Diese radikale Veränderung. Schaut mal, 50 Tage liegen zwischen den beiden Zitaten. 50 Tage, das sind nicht mal 2 Monate. Wie viele Wochen sind 50 Tage? 6 bis 7? Es ist ein kurzer Zeitraum. Also stellt euch vor, wir haben heute den 21. April, glaube ich, oder den 20. Vor 6 Wochen hatten wir irgendwann im Februar. Im Februar würden wir noch Folgendes sagen, da verließen ihn alle Jünger und flohen. Aus Angst selber dran zu sein. Markus 14, Vers 50. 50 Tage später am Pfingstfest steht ein Mann wie Petrus in Jerusalem auf dem Platz, wenige Meter von dem Ort entfernt, wo Jesus verurteilt wurde. Und er sagt zu den gleichen Menschen, die ihn gemartert und getötet haben, Apostelgeschichte 2, 23, und diesen Mann, Jesus, habt ihr durch Menschen, die nichts vom Gesetz wissen, ans Kreuz nageln und töten lassen. Und dann hat Gott ihn auferweckt und den Todeswehen ein Ende gemacht, weil der Tod nicht imstande war, ihn unter sich zu behalten. Das war auf den Plakaten, die wir in Böbingen aufgehängt haben. Das Grab konnte ihn nicht halten. Apostelgeschichte 2, 24. Ein Historiker, Michael Green, er schreibt über diesen unerklärlich radikalen Wandel der Apostel. Sie predigten, was sie gesehen hatten, und sie taten das mit einer Überzeugung, die alle Verfolgung überstand. Werfen wir nur einen kurzen Blick auf den Mann, der vermutlich den radikalsten Wandel von ihnen allen durchlebt hat, durch diese Begegnung mit dem Auferstandenen, Paulus von Tarsus. Anfang der 30er Jahre, schon als diese erste Gemeinde entstand, steht er vor den Toren Jerusalems und wirft mit seinen jüdischen Gehilfen Steine auf Stephanus, den ersten christlichen Märtyrer, bis dieser Tod zusammensackt. Und dann beschreibt die Apostelgeschichte diese dramatische Begegnung mit dem auferstandenen Jesus auf der Straße nach Damaskus. Und Paulus, er bekehrt sich und er wird zum tragenden Element dieser frühen christlichen Gemeinde. Wenige Jahre später schreibt er einen Brief. Selbst wirklich kritische Theologen und Historiker sagen, dass der früheste Brief des Neuen Testaments, höchstwahrscheinlich der Galater, und vermutlich noch früher der erste Thessalonicher Brief waren. Und erste Thessalonicher hat so viele biografische Elemente von Paulus, dass wir sicher sind, er schrieb diesen Brief wahrscheinlich 49 nach Christus. Ganz Liberale sagen 55, das ändert auch nichts. Ich habe mal zurückgerechnet, 49 und 30, das sind 19 Jahre. Vor 19 Jahren war das Jahr 2006, ich war 13 Jahre alt. Und wisst ihr, was mir sofort kam? WM 2006. Ich kann euch von jedem Spiel sagen, wo ich war, zum Teil, was ich geredet habe, wo ich mich mit den italienischen Fans in Heubach gestresst habe, weil sie im Finale gewonnen haben, wie die fast meinen Bruder geschlagen haben. Ich weiß das alles. Warum? Weil es war was Besonderes für mich. Ich war 13. Und ich kann mich mit meinen Kumpels jetzt noch hin und sagen, boah, wisst ihr noch, ja, damals am Kreisverkehr, das war witzig und so weiter. Heute vielleicht nicht mehr so witzig, aber damals war es witzig. Warum? Das war was Wichtiges für mich. Und Paulus schreibt diesen Brief an die ersten Thessalonicher und eine Auferstehung ist ein bisschen wichtig wahrscheinlich für die ganze Welt. Und in dieser Zeit ist alles rückverfolgbar. Da sind Zeitzeugen, die wissen diese Dinge. Und schaut mal, was er an die Thessalonicher schreibt, Kapitel 1. Denn wo wir hinkommen, redet man davon, welche Wirkung unser Besuch bei euch hatte. Die Leute erzählen, wie ihr euch zu Gott bekehrt habt, weg von den Götzen, um nun den wahren und lebendigen Gott zu dienen, und jetzt kommt es in Vers 10, und auf seinen Sohn zu warten, der aus dem Himmel zurückkommen wird. Das ist der, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus. 19 Jahre später. Und jetzt beginnt etwas, und es gibt keine andere Erklärung. Außer die Auferstehung hat wirklich stattgefunden. Diese Auferstehungsbotschaft, sie breitet sich unter größtmöglicher Verfolgung rasant aus. Praktisch über Nacht entsteht ein neuer Glaube, der in wesentlichen Elementen dem jüdischen Glauben und dem griechischen Denken widerspricht. Es ist, als wäre ein neuer Glaube vom Himmel gefallen, und in gewisser Weise ist er es ja. Auch Verstehung eines Einzelnen vor dem Weltgericht, den Juden völlig fremd. Der Sabbat, der wichtigste Tag, wird plötzlich über Nacht ersetzt durch den Sonntag, dem Auferstehungstag. Und die Jünger taufen ihre Nachfolger jetzt auf den Namen eines noch vor wenigen Monaten Gekreuzigten. Und dann der Ort, ihr Lieben. Wisst ihr, wo Sekten entstehen? Immer im Exil. Schauen die Weltgeschichte und schauen die Religionsgeschichte. Sekten entstehen immer im Exil. Das sind diese komischen, schrägen Leute, die irgendeinen Unfug behaupten. Die werden nur ausgelacht oder fertig gemacht oder verfolgt. Dann gehen sie nach Medina, dann gehen sie nach Salt Lake City, in irgendwelche anderen Exile und gründen dort ihren Glauben in der Abgeschiedenheit, wo sie in Ruhe gelassen werden, wo sie als die Spinner vielleicht gebrandmarkt werden irgendwo und kommen, wenn dann, mit Macht und Waffen zurück. Aber hier entsteht eine Gemeinde genau im Epizentrum der Verfolgung. Die hätten nach Antiochia gehen können, nach Damaskus, nach Alexandria, und die hätten ihre Gebete sprechen können, die hätten ihre Kirchen bauen können, die Römer hätten sie in Ruhe gelassen. Aber sie bleiben in Jerusalem. Warum? Weil hier ihr Herr auferstanden ist. All diese Indizien, ihr Lieben, und es sind noch viel, viel mehr, aber einfach einige Dinge aus den Evangelien, die lassen uns zu einem Schluss führen, heute an diesem Sonntagmorgen. Die lassen uns zu einem Schluss führen, dass wir nicht nur unsere Auferstehungshoffnung auf irgendein vages Hoffen setzen müssen. So wie wir hoffen, dass wir gesund bleiben. Wir hoffen, dass es wirtschaftlich nicht bergab geht. Und ich hoffe auch, dass ich dann von den Toten auferstehen werde. Nein. Dieser Glaube ergründet sich auf einer Begebenheit, die in Raum und Zeit passiert ist. Und es ist wirklich wahr, was Lukas 24, 34 sagt: Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und wenn es stimmt, dann müssen wir einige Schlussfolgerungen ziehen. Und ich hoffe so sehr, dass jeder, der hier sitzt, diese Schlüsse ehrlich, tief in seinem Herzen Glauben ziehen kann. Mit einer tiefen inneren Überzeugung, einer Überzeugung, die über Verfolgung, über Druck, über Leid und über den Tod hinausgeht. Die erste Schlussfolgerung ist: Jesus ist, weil er von den Toten auferstanden ist, wirklich der, der er zu sein behauptete. Jesus selbst erhob den Anspruch, Gott zu sein. Nicht göttlich, nicht etwas mit Gott zu tun haben, sondern er sagte ihnen, bevor Abraham war, bin ich. Ich bin der JHWH, ich bin Jahwe. Ich bin der Mensch und Fleisch gewordene Gott, vor euch stehend. Ich bin das Brot des Lebens, ich bin das lebendige Wasser. Kommt her zu mir, ihr Mühseligen und Beladenen, ich bin. Wenn er von den Toten auferstanden ist, dann ist diese Behauptung, und das ist ja eine absurde Behauptung, wir würden jeden Menschen völlig wegjagen, der so etwas sagt, außer es stimmt wirklich, er ist wirklich Gott. Und durch die Auferstehung von den Toten wurde Jesu Anspruch, Gott zu sein, bestätigt. C.S. Lewis, der ja selber lange Zeit Atheist war, der die Narnia-Bücher geschrieben hat, er schrieb einmal: Ein Mensch, der nur ein Mensch war und solche Dinge sagte wie: Jesus wäre kein großer moralischer Lehrer. Er wäre entweder ein Irrer oder er war wirklich der Sohn Gottes. Kannst du das sagen aus tiefer innerer Überzeugung? Ich glaube, wie wir es eben im apostolischen Bekenntnis gesagt haben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Fleischgewordener Gott. Menschgewordener Gott, geboren in Bethlehem. Aufgewachsen dort in diesem Gebirge in Galiläa, am Kreuz gestorben, für meine Sünde, von den Toten auferstanden, in den Himmel aufgefahren und von dort wird er wiederkommen. Denn, und das ist unsere zweite Schlussfolgerung, wenn Jesus von den Toten auferstanden ist, dann ist der christliche Glaube wirklich wahr. Mohammed, Buddha, Lao Tse und wie sie alle heißen, sie sind tot, sie leben nichts mehr. Sie starben und sie blieben tot. Aber die Tatsache, dass Jesus lebt, zeigt, dass das, was er sagte, wirklich Gottes Botschaft ist. Und deswegen, ihr Lieben, dürfen wir dieses Wort lesen. Wir dürfen es in unsere Seelen aufnehmen und wahrhaftig, tief und fest mit Gewissheit glauben. Ich lese gerade die Autobiografie, nicht die Autobiografie, die Biografie von Paul Schneider. Sehr, sehr empfehlenswert. Der Mann, der als einer der wenigen, wenn nicht als der einzige Pfarrer, evangelische Pfarrer in Deutschland, wirklich von der Kanzel den Nazis trotzte, wo es sich kaum einer traute, stellte er sich hin und predigte offen und klar mit der bekennenden Kirche gegen diesen Wahn. Und es brachte ihn als frisch gebackenen sechsfachen Vater, das sechste Kind wurde im Gefängnis geboren, von seiner Frau natürlich, er war im Gefängnis. Es brachte ihn ins Gefängnis und er wurde 1939 regelrecht totgeschlagen von den Nazischergen. Und bis zu seinem Tod hin stellte er sich an die Gitter des KZs und brüllte den anderen Inhaftierten, die auf dem Vorplatz stehen mussten, stundenlang, dort geschunden wurden. Er brüllte ihnen aus dieser Zelle noch zu, die Botschaft vom Auferstandenen, Ostern 1939, bis sie ihn kam und bis sie ihn von den Gittern wieder runterrissen. Wie kommt es dazu, dass sich ein Paul Schneider, der bis in seine ersten Pfarrjahre selber Zweifler war, Gott brauchte bis weit in sein 30. Lebensjahr hinein, damit er mit einer festen, unüberwindbaren Glaubensgewissheit predigen und widerstehen konnte. Wie kam es dazu? Er glaubte an die Auferstehung Jesu aus den Toten. Und in diesem Glauben und in diesem Wort, das den Glauben in ihm weckte, wuchs eine Gewissheit und Festigkeit, die ihn dazu brachte, seine Frau und seine 6 Kinder in dieser Welt zu lassen und als vermutlich erster Märtyrer der christlichen Kirche unter den Nazis zu sterben. Weil er wusste, dass es war, was er sagte, der von den Toten auch verstand, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt nur zum Vater als durch mich. Und ihr Lieben, die dritte Schlussfolgerung, und die ist für uns heute enorm wichtig, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und damit er die Prophetien des Alten Testaments erfüllt hat, zeigt, dass das, was noch aussteht, die Prophetien von dem, was noch kommen wird, dass sie eintreten werden. Und ich bin felsenfest gewiss, dass das, was die Bibel über die Zukunft sagt, dass es eintreten wird. Ich meine nicht irgendwelche kuriosen Endzeitlehren oder andere Dinge, kann man sich darüber streiten über manche Dinge. Ich meine die wirklich wesentlichen Dinge, die wir eben im Glaubensbekenntnis ausgesprochen haben. Es wird der Moment kommen. Für manche von uns sehr nah, für manche erst in einigen Jahrzehnten. Da werden wir von dieser Welt gehen. Wir sind unterschiedlich in Geschlecht und in Gesinnung und in vielleicht politischer Meinung und in unseren Berufen und in unseren Häusern. Aber eins ist uns allen gleich. In 100 Jahren wird jeder von uns tot sein. Jeder, der in diesem Raum sitzt, wird 2125 nicht mehr leben. Und dann, was ist dann? Und weil die Auferstehung Jesu wahr ist und wir haben diese Punkte gesehen, weil die Jünger es mit einer Gewissheitspredigen konnten, können wir sagen, wir wissen, was kommt, weil der Gott, der über Raum und Zeit steht, es uns gesagt hat. Was wird geschehen? Direkt nach dem Tod gibt es 2 Wege für alle Menschen, egal welche Hautfarbe, egal welches Geschlecht, egal welche Religion, egal welcher Kontinent. Direkt nach dem Tod gibt es genau 2 Orte, wo jeder Mensch sein wird. Der erste Ort, das ist ein Ort, den die Bibel Hades oder Totenreich nennt. Und es ist ein Übergangsort. Wir wissen nicht viel von ihm, aber was wir wissen, ist schrecklich. Es ist unfassbar schrecklich. Es ist so schrecklich von diesem Übergangsort, dass ich jedes Mal, wenn ich es lese, mir denke, Gott, ist das Wirklichkeit? Dieser Ort Hades ist ein furchtbarer Ort, ein Übergangsort, wo, so wie ich es verstehe, eine Art Seele des Menschen, das Innere, aufbewahrt wird auf einen anderen Tag. Aber es gibt noch einen zweiten Ort. Und es ist der Ort, wo die Menschen hinkommen, die in diesem Leben mit diesem Glauben an den Weg, die Wahrheit und das Leben Jesus Christus gestorben sind. Und es ist ein direkter Übergang in die Gegenwart Gottes. Lest euch die Zeugnisse der Apostel an durch, die mit einer Klarheit von diesem Ort sprachen, auf den sie sich freuten. Die direkte Gegenwart Gottes. Und dann aber zeigt uns Offenbarung 20, dass etwas kommen wird, wo die mächtige Stimme Gottes erschallen wird. Und diese Stimme, sie wird in einer Art und Weise reden, die so brüllend und unüberhörbar und unwiderstehlich sein wird, dass es heißt, dass Himmel und Erde vor dieser Stimme entwichen. Und dann wird in Offenbarung 20 von dem großen Gericht und dem großen weißen Thron geschrieben. Und da wird jeder Mensch vor seinem Schöpfer stehen. Und der größte Spötter wird verstummen. Der größte Zweifler wird keine Zweifel mehr haben. Jeder wird vor Gott, dem Allmächtigen, stehen. Und dann heißt es, dass jeder, der im Vertrauen auf sich selbst in dieser Absage gegen Gott und seinen Sohn starb, auf ewig von Gott getrennt und gestraft sein wird. Und es ist Gewissheit. Es ist so gewiss wie die Gewissheit, dass Jesus von den Toten auferstand. Aber Menschen, die im Glauben starben, sie werden in ewiger Herrlichkeit und Glück und der Gegenwart Gottes sein. Die Bibel ist eindeutig hier. Wir können uns dagegen sträuben, wir können es wegdiskutieren, wir können es ignorieren. Es ist Klarheit. Warum? Weil einer kam von den Toten bereits zurück. Und so ist diese gewisse Erwartung des ewigen Lebens, sie liegt vor uns allen. Und in diesem Moment ist Jesus real, er ist hier. Er ist leibhaftig in seinem Auferstehungsleib im Himmel, aber er ist mit seinem Geist gegenwärtig und er ruft. Und er ruft und er will, dass wir Menschen von einem Punkt kommen, der weg von dem reinen Vernunftdenken ist. Die Bibel, sie gibt uns klare Gründe zu glauben, aber kein Mensch denkt sich zu Gott hoch. Noch ein Buch lesen, noch ein Interview hören, noch einen Zeugen befragen, dann glaube ich. Nein, die Bibel gibt uns allen Grund zu glauben. Aber am Ende ist es ein Stand, wo ich, wenn ich stehe, vor Gott stehe, die Frage ist, werf ich mich vor ihm nieder? Kehre ich um von meiner Schuld? Kehre ich um von meiner Rebellion gegen ihn, von meinem Selbstvertrauen, von meinem Ich-Glauben, von meiner eigenen Kraft und kapituliere ich vor ihm. Das ist Glaube. Und dann tritt etwas ein und das einem Menschen zu erleben ist herrlich. Das sind die herrlichsten Gespräche, die man als Christ oder als Pastor mit einem Menschen führen kann, wenn jemand von diesem Dickicht des Zweifels und des Fragens und des Lesens und des Betens und des Ringens zu einer festen Gewissheit, zu einer Paul-Schneider-Gewissheit kommt, zu sagen, ich glaube. Und Römer 8 sagt uns, dass dieser Glaube etwas ist, wo Gottes Geist unserem Geist bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Hast du diese Gewissheit? Hast du diesen Glauben? Das ist nichts Intellektuelles, es ist nichts Fernes, es ist nichts Kaltes, es ist eine glühende Liebe zu Gott. Und die Gewissheit, er lebt mit seinem Geist in mir. Es ist, und Johannes hat es uns wunderbar heruntergebrochen in seinem ersten Brief, auf diesen kurzen Vers, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Hast du den Sohn? Du kannst ihn dir nicht erarbeiten, du kannst ihn dir nicht herdenken, herdiskutieren, du kannst Wallfahrten machen an alle Orte dieser Welt, du kannst Orte besuchen und Bücher lesen, wie viele du willst. Am Ende zählt eine Frage, hast du den Sohn? Hast du ihn in einer festen Glaubensgewissheit? Wenn nicht, wenn du das nicht mit einer Gewissheit sagen kannst, dann ringe darum. Bete darum, schieb diese Frage nicht auf. Schiebe sie keinen Tag auf. Es ist die wichtigste Frage deines Lebens. Und wenn du den Sohn hast, dann gehe auf in seiner Gegenwart. Dann hast du nicht nur die Hoffnung auf eine Auferstehung aus den Toten, dann lebt er in dir. Und du darfst in dieser Auferstehungswirklichkeit mit neuem Herzen leben. Ist Jesus wirklich von den Toten auferstanden? Er ist es. Er ist es, wir haben es bezeugt. Viele, die hier sind, haben es laut bezeugt, wahrhaftig auferstanden. Ihr Lieben, dann dürfen wir mit seiner Kraft leben. Das Osterfest ist bald vorbei. Der Alltag beginnt. Aber Jesus lebt und wir mit ihm. Und so lade ich euch ein, noch einmal aufzustehen. Und wenn du das mit einer festen Überzeugung sagen kannst, noch einmal einzustimmen in diesen gemeinsamen Chor, dieses gemeinsame Bekenntnis. Der Herr ist auferstanden. Ich bete. Herr Jesus, wir sehen dich noch nicht. Und wir hören dich noch nicht. Und auch haben wir noch nicht deine Wunden betastet. Aber wir haben dieses Zeugnis deines Wortes, das wahr ist. Und ich bete so sehr, Herr, dass jeder, der hier sitzt, in einer festen Gewissheit, in der Gewissheit deines Heiligen Geistes sagen kann, ich habe den Sohn und mit dem Sohn habe ich das ewige Leben. Ich bete für jeden, der hier ist, Herr, der es nicht sagen kann, wirke du und ziehe du. Und ich bete für jeden, der hier ist, der daran glaubt, aber der kämpft und der in den Ketten von alten Gewohnheiten und Sünden und Gedanken und Angriffen liegt, sprenge es auf in dieser Auferstehungskraft, in dieser Neuheit des Lebens. Herr, wir wollen glauben und wir wollen diesen Weg gehen und wir danken dir und wir beten dich an. Du bist wahrhaftig von den Toten auferstanden. Und weil du lebst, leben wir jetzt mit dir und dürfen wir leben in alle Ewigkeit. Dir die Ehre, Herr. Amen. Amen.